zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Burgenlands Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil hat keinen Kehlkopf mehr. Das ist vor wenigen Tagen bekannt geworden. Stiller ist er deswegen nicht. Erst diesen Sonntag kritisierte er auf Facebook schon wieder seine eigene Partei, die SPÖ. Was treibt Hans-Peter Doskozil an? Wieso tut er sich das alles überhaupt an? Und wie geht es jetzt bei ihm weiter? Das bespreche ich heute mit Gernot Bauer und Clemens Neuhold aus unserer Innenpolitik-Redaktion. Hallo.
Ja, hallo.
Sie hören den Profil Innenpolitik-Podcast. Mein Name ist Maria Pröchel. Clemens, du hast für unser dieswöchiges Cover direkt mit Hans-Peter Doskozil über seine Kehlkopfentfernung gesprochen oder besser gesagt geschrieben. Was hat er dir da so erzählt?
Also er ist ja aktuell noch in Leipzig im Spital und erholt sich von der Entfernung seines Kehlkopfs. Es war die 11. Operation am Hals und diesmal hat er zu Ultima Ratio gegriffen, nämlich den Kehlkopf wirklich entfernen zu lassen. Das ist ein massiver Eingriff und wir haben das zum Anlass genommen, um nach dieser neuerlichen Wendung nochmal groß zu beleuchten, wie das überhaupt weitergeht, wie ein Leben ohne Kehlkopf ist. Also das hat unsere Kollegin Franziska Tschugan wirklich sehr eindringlich beschrieben und das ist wirklich nicht ohne. Und zum Zweiten, warum ein Politiker so eisern an seinem Amt festhält und sagt, ich kämpfe mich jahrelang durch unter ärgsten Schmerzen mit Atemnot und so weiter und jetzt wieder mit diesem massiven Eingriff. Und er ist aber, deswegen haben wir uns ausgetauscht über Textnachrichten und er hat dann geschrieben, er empfindet das als Befreiungsschlag, weil er eben hofft, dann keine Atemnot mehr zu haben und jetzt eben eine neue Sprechtechnik lernt, die sogenannte Prothesenstimme durch sein Sprechventil, dass er da dann wieder eigentlich besser zurückkommen kann, als er in den letzten Jahren so gewirkt hat bei öffentlichen Auftritten. Also zum einen hat er das geschrieben, der Befreiungsschlag, auf den er hofft, und andererseits hat er gesagt, ich weiß, dass es weitergeht. Also er ist optimistisch und er wird weiter, wie gesagt, eisern an dem festhalten, Politik zu machen.
Kannst du uns einen ganz kurzen Abriss geben, was passiert ist vor dieser Kehlkopfentfernung? Wie waren da so die Schritte bis zu diesem doch sehr drastischen Schritt?
Na, ich kann es kurz im groben Zeitraffer, wir reden da von 9 Jahren, das ist vielen gar nicht mehr bewusst. Das hat angefangen 2017, als Verteidigungsminister war er damals unter zuerst Bundeskanzler Werner Faymann und dann Christian Kern. Und damals hat er schon gespürt, irgendwas passt da nicht, er kann die Töne nicht richtig bilden. 2018 hat man ihm im AKH, im Wiener AKH gesagt, der Kehlkopf muss raus. Also damals schon eigentlich die Diagnose, das wird eher so nichts mehr. Und er hat aber dann befürchtet, dass er dann das Amt niederlegen muss, weil er einfach nicht mehr gut reden kann oder monatelang ausfällt. Und hat sich dann über Empfehlung nach Deutschland gewandt, ist dort zu einem Professor Andreas Dietz gekommen in Leipzig. Und der hat immer wieder Operationen am Hals vorgenommen. Und das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal in immer kürzerer Abfolge. Und jetzt ging es einfach nicht mehr. Und deswegen die Ultima Ratio.
Ja, Clemens, wir beide erinnern uns auch noch damals an die Anfänge dieser Erkrankung. Da hieß es natürlich sofort, oje, Hans-Peter Doskozil ist an Krebs erkrankt. Und wir wissen, solche Gerüchte halten sich dann auch sehr hartnäckig. Es war allerdings keine Krebserkrankung. Auch jetzt wieder betont das Lager um Doskozil, dass es keine Krebserkrankung ist, aber es ist schwer genug. Es ist so eine Art Verknöcherung am Kehlkopf und AKH-Experten, Professoren haben alle, wie Clemens ausgeführt, schon immer gesagt, naja, mittelfristig wird man hier nicht darum herumkommen, um eine radikale Lösung des Ganzen. Clemens hat auch unsere Kollegin erwähnt, Franziska Tschugan aus dem Wissenschaftsressort. Also wir haben diesmal eigentlich zwei hervorragende Covergeschichten, kann ich als dafür verantwortlicher Ressortleiter Innenpolitik sagen. Clemens hat wirklich eine hervorragende Geschichte über Hans-Peter Doskozil und was ihn antreibt geschrieben. Und Franziska Tschugan liefert den wissenschaftlichen Untergrund eigentlich als einziges Medium. Und wie Clemens schon gesagt hat, das ist auch in Zukunft eine schwere Beeinträchtigung. Also wenn da suggeriert wird von manchen im Umfeld von Doskozil, na jetzt ist wieder alles okay, vielleicht jetzt eine andere Stimme, aber das ist eine Prothese wie eine Beinprothese, mit der man ja fast zu 100% heute wiederhergestellt ist, dann ist das nicht der Fall, sondern diese Stimmenprothese braucht eine Pflege, die muss regelmäßig ausgetauscht werden. Und zum Beispiel muss man auch auf sich Rücksicht nehmen, also Schneuzen, also was Lapidares wie Schneuzen, geht einfach nicht mehr, weil das so einen Druck ausübt auf das ganze System. Hier, das hat Franziska Tschugan sehr gut beschrieben und Clemens hat sehr gut herausgearbeitet, das Psychogramm eines Mannes, und man muss es so drastisch formulieren, der bereit ist, seine Karriere, sein Amt, seinen Ehrgeiz, seinen politischen, über die eigene Gesundheit zu stellen, und das Ganze bereits seit 10 Jahren. Jetzt ist Hans-Peter Doskozil da keine Ausnahme, weil wir sehen das immer wieder, dass Politiker von dieser Drogepolitik abhängig sind, dass sie bereit sind, sich selbst zu beschädigen. Der Unterschied zu früher ist allerdings, dass sich solche Krankheiten kaum mehr verbergen lassen. Einerseits im Alter von Social Media und im Fall von Doskozil natürlich, weil es die Stimme betrifft. Und vielleicht sollten wir uns darüber unterhalten, braucht ein Politiker heute tatsächlich eine Stimme? Ist die Stimme das wichtigste Kommunikationsmittel eines Politikers? Ist Politik ohne Stimme, ohne Kommunikation, ohne direkte Kommunikation überhaupt vorstellbar?
Ja, genau wie du angesprochen hast, wir haben schon 2023 am Cover stehen gehabt. Sind Sie zu krank für die Nummer 1, Herr Doskozil? Ist das noch eine berechtigte Frage?
Ja, finde ich. Und was bei Doskozil speziell ist, er redet ganz offen darüber. Also damals in diesem Interview mit Iris Bonavida, die jetzt bei den Salzburger Nachrichten ist, hat er eigentlich zum ersten Mal so richtig offen, ganz ausführlich gesprochen, in allen Details, weil er gesagt hat, na, was soll ich denn verbergen? Und ich habe mich dazu entschieden, weiterzumachen, Politiker zu sein, und habe mich auch dazu entschieden, zu zeigen, ja, it's possible. Das heißt, man kann auch mit einer schweren Beeinträchtigung in einem Spitzenamt bleiben. Und in seinem Fall kommt dazu, dass er eben, wie Gernot gesagt hat, wirklich ein Typ ist vom Psychogramm her, der da auch nicht locker lässt. Das ist sein Leben. Und mir hat sein eigenes Team gesagt, dass er Politik über alles stellt. Das ist ein Zitat, er ist ein Vollblutpolitiker, der Politik über alles stellt. Und dieses Psychogramm, also dieses Wesen dahinter, habe ich versucht, in der Geschichte zu beschreiben. Es kommt nämlich noch eine zweite Facette dazu. Nicht nur die Politiker machen die Zeit, sondern die Zeit macht auch ihre Politiker. Und Hans-Peter Doskozil ist in einer Zeit groß geworden, als die Sozialdemokratie wegen des großen Megathemas Migration, Zuwanderung, Asyl immer mehr an Terrain verloren hat. Das sieht man in ganz Europa, weltweit eigentlich. Und da ist er, der eine Blitzkarriere macht mit eigentlich einer harten Migrationslinie und dadurch merkt, okay, ich kann da aus dem kleinen Burgenland raus, kann ich da viel bewegen. Ich schaffe es relativ schnell vom Politiker bis zum Landespolizeidirektor, bis zum Verteidigungsminister und dann vielleicht fast zum SPÖ-Chef, weil das gefragt ist, was ich da zu bieten habe. Und das hat ihm natürlich eine zusätzliche Motivation gegeben, diese ganzen Kämpfe auszufechten in einem Zustand, der, das beschreibe ich auch, teilweise viel tragischer war, als es die Öffentlichkeit so vielleicht mitbekommen hat.
Das war leicht tragischer.
Also was mir durch Mark und Bein gegangen ist, ist die Stelle in seinem Buch Hausverstand. Da widmet er ein Kapitel seiner Gesundheit und er sagt da, dass ja bei diesen Operationen am Kehlkopf, um diese Verknöcherungen wieder wegzutun, er musste auch intubiert werden. Und da gab es dann immer die Situation, wo er glaubt hat, er muss ersticken. Und dann ist er da im Spital und seine neue Lebensgefährtin ist bei ihm und er schreibt dann, es war nicht nur einmal der Fall, dass ich ihr auf einen Zettel geschrieben habe, ich ersticke. Also das in den Pressemeldungen war das immer so, Hans-Peter Doskozil lässt sich wieder eine Operation unterziehen und ist in 2-3 Wochen wieder da oder so. Okay, das war schon fast Routine. Aber wie heftig das dann eigentlich immer abgegangen ist, beschreibe ich auch in meiner Geschichte. Und das kann man rückblickend, zeigt das noch einmal, was da eigentlich los war und was das heißt, wenn man diesen Job ausübt.
Wir haben gesprochen einerseits natürlich von der Drogepolitik, die Spitzenrepräsentanten veranlasst, die eigene Gesundheit zu ignorieren oder Warnsignale des Körpers. Das andere ist natürlich das große Feld Inklusion. Also wir bekennen uns ja, dass wir Menschen am Arbeitsmarkt integrieren mit Beeinträchtigung. Und das muss natürlich auch oder sollte auch gelten für Spitzenrepräsentanten des Staates, für die Funktionseliten in unserem Land und natürlich dann auch für einen Landeshauptmann. Also ist auch das Positive an dieser Sache, und das betont ja auch Doskozil, ist zu zeigen, dass man auch mit einer Beeinträchtigung ein Spitzenamt ausüben kann. Doskozil ist insofern ja sogar ein Vorbild für viele andere, die mit einer Behinderung in der Politik sind. Es gibt ja auch einen zweiten burgenländischen Spitzenpolitiker, der mit einer Behinderung in seinem Job ist, nämlich Norbert Hofer, ehemaliger FPÖ-Bundesparteiobmann. Und wir erinnern uns, er wäre ja um ein Haar auch Bundespräsident geworden. Mittlerweile ist er einfacher Landtagsabgeordneter und der benötigt seit einem Sportunfall, seit einem Paraglide-Absturz, einen Stock, beziehungsweise er war auch sehr schwer, es ging ganz knapp an einer Querschnittlähmung vorbei und hat, das war dann aber doch auch eine Belastung für ihn, zum Beispiel der Präsidentschaftswahlkampf seinerzeit, der wiederholt wurde, de facto waren es 3 Wahlkämpfe, mit am Stock durchzustehen. Also das war schon eine Beeinträchtigung. Und Norbert Hofer hat gezeigt, so wie jetzt Hans-Peter Doskozil, dass man mit so einer Beeinträchtigung sehr wohl ein Spitzenamt ausüben kann. Klammer auf. Am Stock gehen ist das eine, ist natürlich auch beschwerlich in einem Wahlkampf. Das andere ist natürlich eben der vorher angesprochene Verlust der eigenen Stimme als so ein wichtiges Instrument im Wahlkampf. Aber ich darf auch verweisen auf den auch prominenten Fall des ÖVP-Abgeordneten Fülling aus Oberösterreich, ein Rechtsanwalt, hat eine wichtige Funktion, weil er ist Vorsitzender des Justizausschusses und dessen Stimme ist aufgrund einer Erkrankung völlig weg und der kommuniziert mittlerweile, ich glaube viele Leute haben es gesehen, mit einer KI, die seine Stimme fast täuschend echt nachmacht und mit der er kommuniziert im Plenum des Nationalrats, in Clubsitzungen der ÖVP, aber auch in Sitzungen des Justizausschusses und er geht damit sogar relativ selbstsarkastisch um, weil er meint, die KI beherrscht mittlerweile sogar seinen oberösterreichischen Akzent.
Um nochmal zu Norbert Hofer zurückzukommen, der hat sich auch geäußert zu dem Fall Doskozil jetzt. Clemens, ich glaube, du hast auch direkt mit ihm gesprochen oder kommuniziert?
Ja, ich habe ihn angerufen, weil ich wissen wollte, wenn ich ein Psychogramm mache und wo es auch um die Gesundheit und den Umgang mit seiner Beeinträchtigung geht, schien mir er als perfekter Ansprechpartner, weil er einerseits politischer Gegner, andererseits auch insofern Leidensgenosse, weil er weiß, wie hart das ist, Politik zu machen per se und dann auch noch mit der Beeinträchtigung. Und er hat dann gesagt, also jede Persönlichkeit mit einer Einschränkung, Behinderung, die in der Öffentlichkeit sichtbar ist, ist eine wichtige Motivation für Menschen, denen das ähnlich geht. Und deswegen ringt ihm das durchaus Respekt ab, wie Doskozil damit umgeht. Aber es ist dann schon auch wieder, weil wir sagen, Porträt eines Getriebenen, dass man dann aber nicht einmal eine Woche nach der Operation oder nur einige Tage dann schon zu den Facebook-Tasten greift, wie es Doskozil gemacht hat am Wochenende. Und quasi von Leipzig aus ausrichtet, wie was falsch läuft in der österreichischen Gesundheitspolitik. Nämlich hat sich mal bedankt für die Glückwünsche und die Genesungswünsche und was das jetzt für ihn bedeutet, dass er hofft, auch wieder bald zurückzukommen und so weiter. Und dann hat er aber gleich einen Rundumschlag gemacht und hat dann geschrieben, ich zitiere das kurz, als mir diese Woche mitgeteilt wurde, dass durch das Gesundheitsministerium unter einer SPÖ-Ministerin, gemeint ist Corinna Schumann, und einer SPÖ-Staatssekretärin, da ist gemeint die Ulrike Königsberger-Ludwig, Einspruch gegen den Bewilligungsbescheid unserer Herzchirurgie in Oberwart erhoben wurde, hat mich das umso mehr motiviert, gegen diese inhaltsleere und konzeptlose Politik anzukämpfen und weiterhin für die Interessen des Burgenlands einzustehen. Und dann, das ist eben Doskozil, der auch in der Partei bewusst gespalten hat, jeden Konflikt mit Anlauf sucht auch, das, dann schreibt er, daher seid euch sicher, die Herzchirurgie wird es immer noch geben, da wird es diese Bundesregierung mit ihren besonderen Vertreterinnen, ohne Binnen-I, also nur ein einfaches I, nicht mehr geben. Also er watscht da quasi zwei Genossinnen ab, das ist schon auch wieder sehr speziell und sagt auch was über ihn aus.
Aber so kennen wir ihn auch, also dass Pamela Rendi-Wagner heute nicht mehr SPÖ-Vorsitzende ist, geht ja auch auf Hans-Peter Doskozil zurück, Klammer auf, natürlich auch auf Andreas Babler, der hat ja Randy Wagner auch regelmäßig schwer kritisiert. Wir erinnern uns, Hans-Peter Doskozil war genau für einen Tag lang SPÖ-Vorsitzender, dann war es kam zu dieser berühmten Falschauszählung beim Parteitag der SPÖ, dann war es doch Andreas Babler. Die Umfrage in der Partei hat ja Hans-Peter Doskozil gewonnen und kann eigentlich immer noch darauf beharren, dass er nach dem ursprünglich vorgesehenen Prozedere eigentlich der SPÖ-Vorsitzende ist und er hält sich, glaube ich, zumindest inhaltlich immer auch noch für den besseren SPÖ-Obmann, SPÖ-Vorsitzenden nach Vorbild der dänischen Sozialdemokratie, auch einen sehr scharfen Anti-Migrationskursfahrt, ähnlich wie das Doskozil propagiert, anders als Andreas Babler. Also streitlustig war der Herr Landeshauptmann schon immer und vor allem auch, wie Clemens jetzt gerade anschaulich gezeigt hat, gegen die eigenen Genossinnen und Genossen.
Das schreibt er ja direkt noch aus Leipzig. Kann man sagen, Doskozil ist jetzt schon wieder voll zurück, voll streitbar und voll im Einsatz? Oder wie geht es jetzt bei ihm weiter?
Nein, also sein Team, weiß ich nicht, ob die das so gut finden, weil die sind der Meinung immer, dass er tendenziell immer zu früh zurückkehrt. Und der Arzt selbst hat gesagt, wir werden im Sommer einen sehr vitalen Landeshauptmann erleben, weil sich der wahrscheinlich wünscht, dass er bis Sommer auch sich die Zeit nimmt. Und das braucht schon seine 2 Monate, bis man diese neue Stimme lernt, weil wir haben das auch bei uns beschrieben. Also das ist nicht ohne. Man hat keine Stimmbänder mehr. Da muss die Luft, die aus der Lunge geht, muss durch dieses Ventil und muss dort dann so gebildet werden, dass oben Töne rauskommen, die halt so ähnlich klingen, wie man früher gesprochen hat. Das ist wirklich ein intensives Training und gleichzeitig geht es auch B, um die Erholung und C, sich auf dieses neue Leben einzustellen. Weil, wie gesagt, das sind so Dinge wie nicht schneuzen, aber auch möglichst nicht mit Wasser in Berührung kommen, also beim Schwimmen zum Beispiel, weil halt auch Wasser in die Lunge kommen könnte. Also das ist eine massive Umstellung. Wie man ihn kennt, wird er das einfach machen und durchziehen, so wie bisher. Aber da schnell wieder zurückzukommen, weiß man nicht, ob man ihm das raten soll.
Ich möchte auch kurz nochmal tatsächlich die Frage stellen, das ist ja doch ein höchstpersönlicher Lebensbereich. Wir sprechen hier über Hans-Peter Doskozil, über Norbert Hofer oder Klaus Fühlinger. Was berichtet man dann? Welche Fragen sind überhaupt legitim zum Stellen und wie findet man hier einen guten Zugang? Vielleicht können wir hier unseren Zugang kurz offenlegen für die ZuhörerInnen.
Ja, da darf ich eines zum Beispiel gleich offenlegen. Es ist ein Fall nicht in dieser Dramatik, aber betrifft trotzdem die Gesundheit eines Politikers, nämlich jene unseres Bundeskanzlers Christian Stocker. Er wurde bekanntlich vor Weihnachten operiert. Er hatte wirklich monatelang schwerste Schmerzen am Rücken. Manche Journalisten, darunter ich, wussten das auch, aber es war bekannt, dass er das eigentlich so nicht wollte, dass das berichtet wird. Und ich zum Beispiel habe nicht einmal angefragt, je, was sie dazu sagen, weil er war ja offensichtlich fähig im Amt, hat ihn nicht beeinträchtigt und wie er mit seinen Schmerzen umgeht und ob er das selber publik machen will oder nicht, ist seine Sache. Natürlich, als dann eine Operation anstand, war es klar, dass die Öffentlichkeit informiert werden muss und das ist natürlich schon ein Fortschritt. Ich erinnere mich noch an Zeiten, als Politiker, selbst wenn sie schon schwer gezeichnet waren, einfach verschwiegen haben, dass sie krank sind. Das geht ganz weit zurück. Der frühere langjährige SPÖ-Bundeskanzler Bruno Kreisky war schon sehr schwer nierenkrank und das wurde der Öffentlichkeit bewusst verschwiegen. Er musste behandelt werden, die Dialyse. Wir erinnern uns an den ehemaligen ÖVP-Obmann und Außenminister Alois Mock, der schwer erkrankt war und dessen Auftritte, diesen öffentlichen, ja schon teilweise wirklich Unruhe ausgelöst haben, bis er dann endlich über seine Erkrankung öffentlich kommunizierte. Ja, auf deine Frage antworten, man muss die Gesundheit respektieren, aber B, wenn man den Eindruck bekommt, dass eine Erkrankung die Amtsfähigkeit einschränkt, ich glaube, dann wird es schon legitim sein, dass die Politikberichterstattung das meldet.
Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, ob wir eben so kurz nach einer Operation so offen und so groß, es ist immerhin eine Covergeschichte und so detailliert, darüber berichten, wie es Doskozil geht, wie es weitergeht und wie es ihm die letzten Jahre gegangen ist. Aber für uns war die Maßgabe, wenn jemand selbst sehr offen darüber spricht, dann können wir es auch mit dieser Offenheit tun. Und wie gesagt, wir haben uns mit dem Team ja ausgetauscht und so unsere aktuellen Informationen auch bekommen, auch mit ihm ausgetauscht. Und das ist so schon die Maßgabe. Wie du gesagt hast, Stocker wollte das nicht. Doskozil hat sich schon relativ bald dafür entschieden, offen zu kommunizieren, weil es ja gar nicht anders ging, weil eben die Stimme jetzt nicht, da geht es nicht um einen kurzen Eingriff oder um ein paar Monate Leiden, sondern da wusste er schon, das wird ihn begleiten. Und nur als ein Detail, er hat zum Beispiel bei den letzten Reden, nach den letzten Operationen, hat er nicht mehr abgewartet, bis so der Luftröhrenschnitt wieder zugeht, damit er wieder gut reden kann, sondern er ist schon früher wieder zurückgekehrt und hat öffentliche Reden gehalten und hat sich dabei so die Operationsstelle beim Hals so zugehalten. Und das hat er dann bewusst gemacht, so damit sich die Bevölkerung auch daran gewöhnt. Ja, also das zeigt auch seinen Umgang damit und deswegen haben wir guten Gewissens das so beschlossen und um es so zu berichten.
Das ist natürlich ein Unterschied, das muss man nochmal schon festhalten, die schwere Erkrankung des Hans-Peter Doskozil und die Kreuzschmerzen, die den Bundeskanzler sicher monatelang schon behindert haben, aber die Amtsführung nicht eingeschränkt haben. Das war dann sozusagen eine persönliche Sache. Natürlich in dem Moment, wo er in ein Spital kommt, damit auch nicht mehr ja im Amt war, sondern vorübergehend der Vizekanzler zuständig war, von diesem Moment an war es klar, dass sie kommuniziert haben im Bundeskanzleramt. Und mittlerweile geht es ihm ja, was man so hört, wieder sehr gut.
Wobei mich da schon erinnert, dass dann einige nach wenigen Tagen schon die ersten Meldungen waren, ist er noch amtsfähig? Also da wird schon hart umgegangen damit und wo bleibt der Bundeskanzler und wie lange wird er noch wegbleiben und so weiter. Also das haben wir nicht gemacht, aber da merkt man schon, es ist dann nicht so ohne. Und das war für Hans-Peter Doskozil natürlich auch eine Gratwanderung, wenn er immer wieder für Wochen ausfällt und delegiert, dann ist es auch von der Opposition natürlich aufgegriffen worden und sagen, naja, wer regiert jetzt das Bundesland? Also das ist dann schon auch im harten innenpolitischen Geschäft nicht wegzuleugnen.
Doskozil hat das ja auch selber thematisiert, wie vielleicht eine Erkrankung ausgenutzt wird im Zusammenhang mit seinen eigenen Parteifreunden. Weil es war natürlich schwierig, ist immer noch schwierig, in Vorstandsvorsitzungen, zu denen geht ja Doskozil jetzt nicht mehr hin, in SPÖ-Vorstandsvorsitzungen haben ihn natürlich die anderen Teilnehmer nicht gut verstanden. Und er wiederum hat gemeint, die tun nur so, die verstehen ihn absichtlich so schwer, um ihm ein bisschen hier zu schaden. Also es ist auf der Metaebene dann tatsächlich auch ein großes Thema, auch ein Thema voller Missverständnisse. Vielleicht zeigt uns das aber auch, dass man das vielleicht auch etwas neu denken muss, den Umgang mit kranken Spitzenrepräsentanten.
Vor allem, wenn man so angriffig und getrieben ist wie Hans-Peter Doskozil.
Also er ging offensiv mit dem Thema und er ist jetzt eben wieder offensiv im politischen Ring, gerade auch zu einer nicht unbedeutenden Zeit für die SPÖ. Was können wir denn jetzt erwarten von Hans-Peter Doskozil? Wie soll es denn weitergehen? Beziehungsweise was passiert denn gerade generell so in der SPÖ?
Er wird sich jetzt nicht sofort wieder um den SPÖ-Vorsitz bemühen, das so viel ist sei gesagt. Das hat er hat gesagt, er hat damit abgeschlossen. Aber er wird umso intensiver im Burgenland Akzente setzen und jedes Mal, wenn ihm in der Bundespolitik was stört, auch das sehr laut sagen. Also das beste Beispiel ist eben der Kampf um die Herzchirurgie in Oberwart, wo er den Genossinnen so direkt eine vor den Latz knallt. Also damit rechne ich. Und dann ist natürlich die Frage, ob er das, was er aufgebaut hat, nämlich das sogenannte Doskozil-Lager, das heißt, das ist so dass der rechte Flügel in der SPÖ, ob er das komplett aufgibt, weil dieses Doskozil-Lager hat schwere Niederlagen erlitten. Ich erinnere daran, sie wollten den Christian Kern zum SPÖ-Chef machen statt Babler. Das ist krachend gescheitert. Christian Kern ist quasi Geschichte als mögliches Comeback-Kid. Und jetzt ist schon wieder was passiert. Und das hat auch direkt mit den Leuten zu tun, die wir heute schon genannt worden, nämlich unter anderem Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig. Die soll jetzt die SPÖ Niederösterreich übernehmen und zwar in einer Kampfkandidatur gegen beim Landesparteitag am 30. oder 31. Mai gegen Sven Hergovich. Und Sven Hergovich war quasi der neue Doskozil, wenn man das so sagen kann. Also er war an der Front, wenn es darum geht, eine dänischere, rechtere Politik durchzusetzen, die aus Hoffnung des Doskozil-Lager wieder mehrheitsfähiger ist. Ich erinnere, die SPÖ ist so zwischen 18% und 20%. Und dieser Herkovic ist natürlich kein Freund von Babler. Da gibt es viele, viele, viele Fights. Das ist ganz klar, dass die quasi auf Kriegsfuß sind. Und naja, und Babler hat jetzt einmal dieses Match gegen Kern schon gewonnen. Und so wie es aussieht, soll jetzt seine Staatssekretärin, die absolut eine Babler-Vertraute ist, jetzt diese mitgliederstarke Landesgruppe Niederösterreich gegen den Herkovic übernehmen. Und das wäre dann schon eine ganz spannende neue Wendung in dieser wendungsreichen Partei.
Ja, immer wenn man glaubt, hirnrissiger, und Sie mögen mir bitte alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, entschuldigen diesen doch schweren Begriff, immer wenn man glaubt, hirnrissiger geht es gar nicht mehr, taucht wieder die SPÖ auf, muss man sagen. Jetzt ist ständig auf Bundesebene diese Auseinandersetzung und jetzt trägt die SPÖ diese Auseinandersetzung tatsächlich in die Niederösterreichische Landespartei hinein. Jetzt, man wird sagen, ja, das ist gelebte innerparteiliche Demokratie und so soll es ja sein und der Wettbewerb der besten Ideen. Aber natürlich in einer Partei, die dadurch aufgefallen ist, jetzt jahrelang, dass sie streitet, jetzt wieder vom Zaum zu brechen, so eine Auseinandersetzung. Also das ist schon sehr selbstbeschädigend.
Gut, das heißt, die SPÖ wird uns weiter beschäftigen, Hans-Peter Doskozil wird uns weiter beschäftigen. Die gesamte Geschichte lesen Sie bereits online oder im Heft von Clemens Neuhold. Und in unserem Frühstück von heute lesen Sie auch die Geschichte zur Landes-SPÖ Niederösterreich und zu Ulrike Königsberger Ludwig und Sven Herkovic. Danke fürs Zuhören, danke euch beiden fürs Erklären und fürs Kommen.
Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wir hören uns nächste Woche wieder im Profil Innenpolitik Podcast.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.